Herzlich willkommen, schön, dass ich bei euch sein darf. Geht es euch gut? Gut, gebt mir einen Schnips. Ja, es geht euch gut. Oder geht es euch so, habt ihr große Sorgen, wie dieser Rabbi, der vor lauter Verzweiflung zu Gott betet und sagt, Hilfe, lieber Gott, mein Sohn ist Christ geworden. Und Gott meint, naja, also meiner auch. Ja. Weißt du, es gibt eine große Spannung, und zwar im rabbinischen Judentum und dem damals aufkommenden jungen Christentum. Und genau um das geht es im Galaterbrief. Und ich möchte heute nur ein einziges Wort rausnehmen aus diesem Brief, und das ist eben Geduld. Geduld ist eigentlich eine Art Aromastoff von der Frucht des Geistes. Es ist ein Aspekt von der Frucht des Geistes. Und ich habe dazu ein Buch bestellt. Der Titel des Buches heißt, wie übt man sich in Geduld? Das wollte ich lesen, es ist bis heute nicht angekommen, aber ich habe die Botschaft verstanden. Ja, ich habe sie verstanden. Gut, Ungeduld, das kennen wir alle, wir haben es ja vorher ausgetauscht. Und es geht mir heute nicht darum, euch 8 Punkte mitzugeben, wie ihr geduldiger werden könnt. Es geht mir nie darum, in der Predigt um Selbstoptimierung. Das ist nicht das Thema. Mir geht es um Jesus, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Immer wieder, immer Jesus soll sichtbar werden. Das wollen wir heute Morgen erleben. Im Galaterbrief wird für Geduld oder Langmut dieser griechische Begriff gebraucht, Makrothymia. Es ist ein zusammengesetztes Wort, Makros, oder, ja, Makros, diese räumliche, zeitliche Ausdehnung, das kennen wir, die Makroebene, Mikro-Makroebene. Und dann eben dieses zweite Wort, was Sie nicht so gut kennen, Thymos, das ist das Verlangen, die Sehnsucht. Wenn Platon davon schreibt, dann schreibt er über diese Entschlossenheit. Das ist so dieser Begriff. Und es geht eigentlich darum, etwas, was wir unbedingt haben möchten. Das ist dieser zweite Begriff. Geduld bedeutet, eine Situation auszuhalten, die vielleicht sehr weit weg ist, aber die wir unbedingt haben möchten. Makrothymia, das für diese Sprachforscher unter euch, dann habt ihr auch etwas, ein bisschen für den Kopf. Die Mathematiker, das hätte ich euch gerne im Film gezeigt, die Formel habt ihr gesehen. Der Galaterbrief ist ganz einfach für die Mathematiker. Jesus plus nix ist alles. Ja, das ist so einfach. Jesus plus gar nichts gleich alles. So, die Galater waren gläubige Christen, so wie wir hier und zusammen sind. Aber die haben angefangen, so religiös zu werden. Sie haben so wieder angefangen, so Gesetze aus dem alten Bund einzuführen. Jesus plus ein bisschen Religion, Jesus plus Beschneidung, Jesus plus kein Schweinefleisch essen, Jesus plus irgendwas. Und dann bin ich der gute Christ. Und als Paulus das gehört hat, hat er voll die Augen verdreht und hat gesagt, denen muss ich einen Brief schreiben. Mit großen Buchstaben hat er denen einen Brief geschrieben. Und der zentrale Vers aus diesem Buch, kann man sagen, ist im 5. Kapitel, der 1. Vers, und den lesen wir jetzt. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei oder der Gesetzlichkeit zwingen. So, um das geht es in diesem Kapitel 5, um Freiheit. Und dann zeigt er auf, wie eben Gottes Geist unser Verhalten in dieser Freiheit bestimmt. Was da drin möglich ist, was Gottes Geist machen kann. Weiter Vers 16. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. So, das kann man sich auch bildlich vorstellen, so wie beim Seilziehen. Da ziehen beide Seiten ziehen und da ist diese sündige Natur, die eigene Leistung und da ist eben diese Gottesliebe, die uns auch zieht zu seiner Seite. Und da geht es weiter. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lässt, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Und das ist mega wichtig. Ja, dieses Seilziehen, das wurde hier am Kreuz bereits erledigt. Ja, also Jesus hat das vollbracht, das ist klar. Und diese Ego-Begierde, die ist dahin gekreuzigt. Ja, das ist erledigt. Die Frucht hingegen, und jetzt spricht er von der Frucht des Geistes, die jetzt eben dann aufblüht, wenn das erledigt ist. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, das ist das eine Wort von heute, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Vergangenheit, das ist geschehen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und deshalb ist mir so wichtig, heute nicht über Selbstoptimierung zu sprechen. Wir müssen uns heute nicht vornehmen, morgen geduldiger mit unseren Kindern zu sein. Vergiss das. Das müssen wir heute nicht. Wenn wir Gottes Geist Raum geben in unserem Leben, dann kann diese Frucht wachsen. Da musst du dich nicht bemühen, geduldiger zu sein. Du musst bemühen, dem Geist Gottes Raum zu geben. Und dann wächst diese Frucht. Ich habe euch hier einen Apfelbaum mitgebracht, wenn er nach vorne kommt. Er kommt, gut. Ihr seht, er bringt ja Äpfel, ist logisch. Da haben wir keine Bananen, keine Pfirsiche, keine Pflaumen, kein Fruchtsalatbaum. Es ist ein Apfelbaum. Das ist einfach. Ja. Unser Baum von der Frucht des Geistes könnte sagen, ist ein Liebesbaum vielleicht. Ein Liebesbaum lässt Liebesfrüchte wachsen. 30, 60, 100-fach. Irgendwie so lesen wir es im Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13. Nun, Äpfel können ja ganz unterschiedlich verarbeitet werden. Zum Beispiel wird aus einem Apfel, kann man Apfelsaft machen. Ja? Ich finde, Apfelsaft hat so was Frisches, was Fröhliches, was Freudiges. Irgendwie ist doch die Frucht des Geistes Freude. Ja? Süß und so. Aber die Frucht des Geistes oder ein Apfel kann man auch anders verarbeiten, wenn man ihn so hat. Man kann ihn ganz präzise zuschneiden. So ein Stück klein. Ja? Also ich meine, Portion für die Kinder, genauso. Und ich so selbstbeherrscht, meine ich angemessen, die Frucht des Geistes ist durch Selbstbeherrschung. Nicht so, alles weg. Schön. So. Und was ich finde bei der gedörrten Variante, dörren braucht ja Zeit. Ja? Und Geduld braucht doch definitiv auch Zeit. Für mich ist die gedörrte Frucht das Sinnbild für Geduld. Dörren braucht Zeit, Geduld braucht Zeit. Die Frucht des Geistes ist Geduld. Eine Frucht, ein Baum, ein Liebesbaum, eine Frucht, viele verschiedene Aromen oder Geschmacksrichtungen, die wachsen. Paulus bezieht die Frucht ganz selbstverständlich auf den Geist Gottes. Auf ein geisterfülltes Leben. Wir wollen uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Willst du das? Willst du das wirklich? Oder willst du selber geduldiger werden? Oder genauso wie es da steht, wollen wir das? Uns vom Geist Gottes bestimmen lassen? Und die Frage jetzt, wo ist eigentlich das Problem? Aus geistlicher Sicht beginnt ja unser Leben da am Kreuz. Ja? Wenn wir bei Jesus vorbeigegangen sind, er hat schon vollbracht, wir müssen schon glauben, dass er das vollbracht hat. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Ja, wir müssen schon glauben. Und wenn wir an diese Erlösung glauben, wenn wir all unsere Last, unsere Ego-Natur da wirklich abgegeben haben, dann werden wir zu dieser neuen Kreatur, wie Paulus uns das erklärt im Korintherbrief. Und dann beginnt so quasi unser geistliches Leben. So, und jetzt versuche ich mal was. Ich habe euch so einen Zeitstrahl mitgebracht. Hoffentlich klappt das, so wie die Technik. Mal schauen, oder eben nicht wie die Technik. So, da gibt es Auf- und Abs im Leben. So. So, es scheint zu klappen. Natürlich, da gibt es gute Zeiten, als Christ gibt es gute Zeiten, Halleluja, und es gibt schlechte Zeiten, da sind wir traurig. Das ist einfach so im irdischen Leben. Und wisst ihr, irgendwann hat das Leben ja ein Ende, das wissen wir, das ist definitiv todsicher. Ja. Mensch, gedenke, dass du sterblich bist. Es ist einfach so. Das Leben nimmt ein Ende und eben für uns Christen geht das Leben aber weiter. Wie schön ist denn das? Wir kommen Anteil, bekommen wir an dem Reich Gottes. Das haben wir doch zusammen gelesen. Ich habe euch Wohnungen im Himmel vorbereitet, sagt Jesus. Ja? Was ist das für eine schöne Entscheidung? Wir glauben, dass dies eintritt, dass es weitergeht. Wir glauben, wir haben diese Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und vielleicht gibt es Menschen hier unter uns, die sind sehr nah an diesem Punkt. Wir wissen es alle nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ältere Menschen da sind, ist natürlich höher. Und was für eine, kann ich dir zusprechen, was für eine Hoffnung. Das Leben geht weiter und wir dürfen in diesen Wohnungen bei Jesus sein. Jesus hat gesagt, er hat alle Krankheiten auch getragen. Das, was sich jetzt zwickt und zuckt, er hat es getragen. Du wirst gesund sein, das kann ich dir besprechen. Jetzt auf dieser Erde, wenn Heilung eintrifft oder in aller Ewigkeit. Es gibt ja am Anfang der Bibel eine Geschichte von Abraham. Und es ist eine Geschichte, wo es ganz, ganz viel darum geht, um Geduld, um Warten. Ja, dieser Mann bekommt als 75-jähriger alter Mann diese Verheißung, dass er sich vermehren wird wie Sand am Meer oder wie die Sterne am Himmel. Ja, und es vergehen 25 Jahre. Weißt du, nur dass diese Verheißung ansatzweise in Erfüllung geht. 25, er kriegt einfach keine Kinder. 25 Jahre lang warten. 25 Jahre lang dranbleiben. 25 Jahre festhalten an dieser Verheißung, was Gott gesagt hat. Und der Hebräerbriefschreiber, der greift jetzt diese Geschichte auf. Der zweite Text für heute. Hebräer 6, Vers 11. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und er erlangte die Verheißung. Hast du auch so eine Verheißung? Hat dir Gott gesagt, durch ein prophetisches Wort etwas verheißen in deinem Leben, durch eine Bibelstelle, wo du weißt, Gott schenkt mir das? Vielleicht hast du die Verheißung, dass du ein Kind bekommst. Oder vielleicht hast du die Verheißung oder eine Prophetie, dass ein Job auf dich wartet, der dich glücklich macht, wo du gebraucht wirst, wo Gott dich brauchen kann in deinem Gabenprofil. Vielleicht, und das gibt sicher einige unter uns, die wünschen sich sehnlichst einen Partner. Ja, und Gott sagt dir, doch, da gibt es jemand. Jemand, der genau für dich bestimmt ist. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Machen wir jetzt das noch hin? Da unten. Etwas, ich weiß es nicht, was in deinem Leben ist. Wenn ich jetzt so drauf gucke, habe ich es nicht so gut gemacht. Vielleicht würde man besser zuerst den Job und dann den Partner und dann das Kind. Hä? Wäre wahrscheinlich die bessere Reihenfolge. Aber egal jetzt, ich hänge jetzt nicht um. Wenn es Gott verheißen hat, wird es eintreten, zu seiner Zeit. Gott verheißt es dir, aber es ist noch nicht geschehen auf deinem Leben. Du bist am Kreuz vorbei, du weißt, Gott schenkt dir das, aber es kommt noch nicht. Ich habe wirklich Verheißungen, Prophetien in meinem Leben, vielleicht eine Handvoll, Und ich weiß, die kommen noch. Ich weiß nicht so recht, wann sie kommen, ob vor oder nach dem Kreuz, aber sie kommen. Und ich habe ja auch erfüllte Prophezeiungen. Eines ist zum Beispiel unser Kinderwunsch. Wir haben geübt und uns Kinder gewünscht, geübt, gewartet. Meine Frau wurde einfach nicht schwanger. Mein Beitrag habe ich dazu getan, ja. Aber es gab einfach keine Kinder. Und dann gab es diese medizinischen Abklärungen und der Arzt sagte mir, dass wir keine Kinder kriegen können, dass ich keine zeugen kann. Und das war eine Enttäuschung, das war ein tiefes Tal. Glaub mir, das waren viele Tränen. Ein Wunsch, den wir hatten und auch eine Art Prophezeiung, dass wir Familie sein können. Das war schon eine schwierige Zeit. Aber ich sage immer, der Arzt hat nicht das letzte Wort, glaub mir das. Und wenn Gott ein Komma hat für dich, setz keinen Punkt hinter deine Geschichte. Denn Gott hat das Komma für dich bereit. Gott hat uns drei wunderbare Kinder geschenkt. Ja, die sind jetzt volljährig. Aber er hat uns drei wunderbare Kinder geschenkt. Ist das nicht schön? Ja. Es ist auch nicht immer so. Oder für Leute, die leiden. Und trotzdem eine Ermutigung. Mein Sohn kam mal, als er noch klein war, von der Schule nach Hause und hat gesagt, gell Papi, ihr hattet auch schon Sex. Und dann dachte ich, ja, was hat er wohl gelernt? Sagte ich, ja, das hatten wir auch schon. Und dann sagt er zu mir, gell, dreimal. Dreimal. So war das. Also, gut, wir wollen ja glauben, dass diese Verheißungen eintreten. Und natürlich bete ich auch, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Wir kennen ja diese Geschichte vielleicht. Also, wir nehmen unsere Verheißungen ernst. Wir haben es ja gelesen. Wir warten geduldig, bis diese Verheißungen auf unserem Lebensstrahl dann eintreten. Wir halten doch an Dingen fest. Wir sind Christen. Ihr seid Livianer. Ja? Ihr habt Glauben. Ihr habt Glauben. Und stell dir vor, irgendwo da vorne auf meinem Lebensstrahl, irgendwo trägt mich doch der Glaube dahin. Und ich sage, Glaube, komm, wir gehen zur Verheißung. Flieg dahin. Und ihr seht, so ganz richtig hat das nicht geklappt. Ich meine, 25 Jahre, das ist viel. Irgendwas geht schief. Irgendwie hat mein Glaube nicht zur Prophezeiung gereicht. Warum hat er nicht gereicht? Was fehlt dann? Und in unserem Text ist es gestanden. Durch Glauben und Geduld. Glaube und Geduld gehört einfach zusammen. Also stell dir vor, du stehst am Bahnhof und wartest geduldig, dass kein Zug kommt. Also kein Versprecher. Du wartest geduldig, dass der Zug nicht kommt. Ist total doof. Ist total unlogisch. Ja? Und so ist es mit dem Glauben und Geduld. Geduld ohne Glauben macht keinen Sinn. Und umgekehrt. Es ist ein Warten auf nichts. Geduld braucht den Glauben, dass es irgendwie Sinn macht. Also ich warte geduldig am Bahnhof, weil ich glaube, dass der Zug kommt. Und ja, in Deutschland warte ich länger, das ist ja kein Geheimnis, aber der kommt, auch bei der Deutschen Bahn. Er kommt, wirklich. Da gibt es diese schöne Geschichte von Roma, wo der Kondukteur, der Kontrolleur nach Ticket fragt und sie zeigt das Ticket und er sagt, das ist ein Kinderticket. Und sie sagt, ja, jetzt sehen Sie mal, wie lange ich gewartet habe. Ja. So. Geduld. He? Was, wenn Glaube und Geduld zusammenkommt? Was, wenn Glaube und Geduld zusammenkommt? Glaube gibt meinem Geduld gibt meinem Glauben Flügel, sodass ich beharrlich mein Ziel erreichen kann. Seid ihr ready? Eins, zwei, drei. Wow. Wissen. Geduld verleiht meinem Glauben Flügel. Er formt Geduld formt mich um meinen Glauben, dass ich bis zu dieser Verheißung durchhalten kann. Streit durchhalten, schwierige Situationen. Abraham harrte 25 Jahre aus. Dann kam diese Verheißung, dann kam dieser Sohn Isaac. Einer. 1000 Sterne. Ja, wie Sand am Meer. Einer. Aber diese Verheißung reichte bis zur heutigen Zeit, bis in Ewigkeit. Wir sind auch ein Teil von dieser Verheißung. Wir sind das himmlische Volk. Wie wunderbar. Neben Israel sind wir auch ein himmlisches Volk. Und das hat sich erfüllt in seinem Leben, aber auch über den Tod hinaus. Geduld beflügelt unseren Glauben. Und jetzt frage ich dich, wo musst du gerade durch? Ist es den Job, wo du unglücklich bist, aber weißt, da ist was verheißen? Partner, Kinder, Erfolg, Gesundheit. Ja, was könnte es sein? Vielleicht ist es auch ja, eine Frage von Krankheit. Darf eine Heilung eintreten? Weil Gott es dir verspricht. Wo stehst du? Geduld beflügelt unseren Glauben. So, wenn wir wüssten, wie lange diese Wegstrecke wäre, wie lange es von jetzt bis zur Verheißung geht, dann wäre Geduld nicht so schwierig. Jetzt weiß ich nicht, geht der Ton? Mal schauen. Und lauter geht nicht. Ihr könnt es euch vorstellen, vorher wurde es erwähnt, Warteschleife, es ärgert, ja. Noch schlimmer ist ja, wir haben ein Ticket eröffnet. Ja, schon gut, ein Ticket, ja. Also müsst ihr es euch vorstellen. Aber jetzt erzähle ich dafür eine Geschichte. Ich war in Warschau und beruflich und schon längere Zeit. Ich musste unbedingt am Samstag nach Hause, wir hatten Besuch. Und da bin ich im Flieger gestiegen, neben mir war einer, der war schon stockhagelvoll. Also es nervt schon, he? Es nervt wirklich. Gut, gehen wir zurück nach Warschau. Ich war in diesem Flieger, neben mir der Stockhagel voll, der hat nicht mal den Start erlebt. Jetzt sind wir gestartet und dann kommt diese nervende Durchsage, wir können leider nicht nach Zürich zurückfliegen, das Fahrwerk kann nicht eingefahren werden. Und dann sind wir, sage ich euch, eine Stunde so um Warschau. Warteschleife um Warteschleife um Warschau. Ich wurde immer nervöser, habe mich geärgert, muss wieder runterfahren. So um Warschau rundum, bis wir genug Kerosin verbrannt haben und da konnten wir landen. Und weißt du, wenn du stockhagelvoll bist, wie der neben mir, dann lernst du nichts, auch keine Geduld. Der hat es gar nicht gestresst. Der hat einfach durchgeschlafen. Und beim Landen sagt er zu mir, schon erstaunlich, dass dieses Zürich aussieht wie Warschau. So lustig. Aber mit Fressen und Saufen diese Geduldsprobe durchzustehen, ja, das kann man, aber das ist nicht die Frucht des Geistes. Paulus sagt, das ist die Frucht des Fleisches. Ja. Das Problem an Warteschleifen ist, dass wir nicht wissen, wie lange sie gehen. Das ist das, was uns stresst. Und jetzt ist da dieser Hirtenjunge, der jüngste im Alter von 15 Jahren. Jetzt kennen wir einen Film und das erkläre ich euch jetzt. Es ist der David. Weißt du, was nach dieser Szene passiert ist? 15-jähriger Mann und er geht zurück zu den Schafen. David bekommt diese Riesenverheißung, aber er geht zurück in die Warteschleife, in seine alte Aufgabe. Hey, ich bin der König! Ich bin jetzt König! Mäh. Nur Schafsgeblöcke? Ihr müsst mir nachfolgen! Mäh. Ja. Da kommt der Bär. David beschützt seine Schafe. Krass. Applaus für den neuen König. Mäh. Nur Schafsgeblöcke. Wer hat's gesehen? Niemand. Nein, das stimmt nicht. Einer hat's gesehen. Ein Like auf Instagram. Einer hat's gesehen. Gott hat es gesehen. Warteschleifen. Rund 15 Jahre lang Vorbereitung, bis er bereit war, diese Verheißung, diese Prophetie anzutreten und König wurde. Dass dieses Geblöke, das hat ihn reifen lassen. Es wird oft auch in der Gemeinde manchmal ein bisschen geblökt. Geblökt, ist das Deutsch? Weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Zu der Gemeindeleitung, was auch immer. Aber das hat ihn reifen lassen, da in der Wüste, bis er zu diesem Mann wurde, die Verheißung erreicht hat, dieser Mann, den wir kennen als der Mann nach dem Herzen Gottes. Vielleicht fragen wir uns, warum die Verheißungen nicht schneller kommen. Ich rufe, Herr, du hast mir grüne Auen versprochen, zieh mich doch aus dieser tiefen Tal, wo ich jetzt drin stecke. Aber Gott sagt, nein, ich ziehe dich nicht raus, aber ich komme mit. Ich komme mit. Egal ob Löwen oder Bären kommen, wenn du im finsteren Tal wanderst, bin ich mit dir. Mein Stecken und mein Stab trösten dich. Und genau in diesen schwierigen Zeiten erleben wir, wie unsere Beziehung zu Jesus beginnt zu wachsen. Wie die Wurzeln sich nach diesem Wasser strecken, wie wir fest im Glauben werden. Weißt du, ich bin wirklich für Wunder. Ich glaube an Wunder, ich erlebe auch Wunder, ich erlebe Durchbrüche, ich erlebe auch Heilung, Wiederherstellung. Aber was, wenn ich nicht diese Tiefe erreicht habe, diese Reife, um diese Dinge zu tragen, die Gott mir verheißen hat? Gott will unseren Charakter stärken, die Frucht des Geistes wachsen lassen in uns, sodass wir nicht zerbrechen. Und auch nicht stolz werden. So, lasst es mich so festhalten. Achtung, jetzt kommt ein Wortspiel. Jetzt müsst ihr aufpassen. Warteschleifen schleifen uns, während wir warten. Ja? Warteschleifen schleifen uns, während wir warten. Meine Wachstumsphasen im Glauben kann ich festmachen. Das war eben dieser unerfüllte Kinderwunsch, der frühe Tod meines Vaters, depressive Phasen in meinem Leben, Krisen, die mich sehr nahe an das Herz meines Gottes brachten. Phasen, wo ich wie Petrus gesagt habe, geschrien habe, Herr, zum wem soll ich gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wachstum, es ist wirklich einfach. No roots, no fruits. Ja? Keine Wurzeln, keine Früchte. Wenn die Wurzeln nicht zu diesem Wasser gehen, zu Jesus, dem lebendigen Wasser, dann ist die Frucht nichts. Da musst du nicht selber dran rumzupfen. Und jetzt möchte ich noch den dritten Bibeltext lesen von heute Morgen. Der steht im Habakuk 2. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorbeigeht, soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zu der festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Also das heißt, du wünschst dir irgendetwas. Du hast diese Verheißung bekommen. Du gehst, darauf zu, Schritt für Schritt. Und Gott sagt, gut, aber weißt du, da drin gibt es diese Challenge. Gott sagt, ich, also Gott, hat diesen Zeitpunkt festgelegt. Weißt du, wenn du den Zeitpunkt kennst, dann ist eben das gar keine Herausforderung. Wenn du wüsstest, wie lang die Warteschleife geht, wenn du wüsstest, wann dieser Zeitpunkt ist, dann ist es kein Problem. Wenn du wüsstest, in 5 Jahren finde ich meine Traumpartnerin, ist doch kein Problem. Chill's mal, dann kannst du das Single-Leben genießen. Voll okay. Aber wir wissen es nicht. Nur Gott weiß es. Wenn wir es nicht wissen, da kommt der Zeitpunkt, wo es sein kann, dass wir uns fragen, kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Meint es dieser Gott wirklich gut mit mir? Es kann der Moment kommen, wo wir Gott nachhelfen wollen. Wenn der Frust steigt, es könnte geschehen. Abraham kannte genau diese Situation. Denkt nochmals dran, 25 Jahre. Eine lange Zeit, ich weiß. Nachkommen wie Sand am Meer, ja, ja. Warten, warten, Warteschleife. 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Die biologische Uhr tickt. Ja, Gott, du weißt es schon, oder? Noch ein Jährchen, ein Jahrzehnt. Gott, biologisch geht nichts mehr. Jetzt muss ich mal nachhelfen. Und seine Frau und er kommen auf die glorreiche Idee, er könnte ja ein Kind mit der Magd zeugen. Rein rechtlich gehört dieses Kind in die Familie. Ist doch schlau. Aber weißt du, tief drin weiß es doch Abraham oder wissen wir es, dass das nicht Gottes Idee ist. Tief drin weiß ich, ich tue das aus Misstrauen. Tief drin weiß ich, es wäre besser zu warten. Aber ich traue mich nicht mehr, Gott zu vertrauen. Der Abraham zeugt mit der Magd ein Kind, das Kind heißt Ismael und Ismael ist der Stammvater vom Islam, ein Volk, das bis heute im Streit mit dem Volk Israel liegt. Es ist ein Konflikt, der so viel Leid hervorbrachte in den letzten Tausenden von Jahren. Wir sind in der Gefahr, Ismaels zu erzeugen, wenn wir Gott nicht vertrauen und nicht geduldig auf den Zeitpunkt warten. Und ich meine, Gott hat auch einen Weg mit Israel gemacht und Segen gebracht, um das geht es ja nicht. Es geht jetzt darum, es war nicht Gottes Plan auf die Art. Und Abraham hat nicht gewartet. Und jetzt komme ich zum Schluss. Dann kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. In meinem Leben gibt es ganz klar ausgesprochene Prophezeiungen. Und ich lerne für mich, bin dran, geduldig zu glauben, dass diese Verheißungen eintreten. Denn es ist so, Geduld verleiht meinem Glauben Flügel. Ich weiß, dass gerade die Warteschleifen mich schleifen, während ich warte. Dass ich in diesen Phasen ganz tief verwurzelt werde, um bereit zu sein, diese Verheißungen dann auch anzunehmen und verantwortungsvoll damit umzugehen. Denn no roots, no fruits. Ich will nicht an Gottes Verheißung manipulieren. Ich will nicht an diese Frucht rumzupfen. Ich zehre nicht an der Frucht. Es ist Gottes Geist, der die Frucht in mir wachsen lässt. Und eine, diese langsame Art von diesem Aroma, ist eben die gedörrte Variante. Es ist die Geduld, die zum Vorschein kommt. Und so schließe ich mit Jakobus. Meine Brüder und Schwestern, ich mache noch so einen ganz großen Bogen zum Schluss. Meine Brüder und Schwestern, warte geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Maranatha, Maranatha. Unser Herr kommt bald. Amen.